Cem, so heißen die Gottesdienste der Aleviten, einer Glaubensgemeinschaft in der Türkei. Cem Özdemir, der Bundesvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, hat ein aufklärendes Jugendbuch über die Türkei geschrieben. Herr Özdemir, aufgrund Ihres Vornamens könnte man vermuten, dass Sie irgendetwas mit der alevitischen Religion zu tun haben.
Das glauben auch die meisten Aleviten, dem ist aber nicht so. Aber dass das so ist, dass sie das glauben und denken, der ist bestimmt einer von uns, hängt sehr viel damit zu tun, dass die türkische Gesellschaft immer noch sehr stark mit ethnischer Herkunft, religiöser Zugehörigkeit, aber auch der örtlichen Identität geprägt ist. Früher waren es mal die Stämme, die spielen zum Teil immer noch so ein bisschen auch eine Rolle im Hintergrund auf der Folie. In der Türkei gibt es eine ganz wichtige Frage, Memleket Neresi. Das heißt, wo kommst du eigentlich her? Damit will der Fragende wissen, kommst du zufälligerweise vielleicht aus dem gleichen Ort, aus der gleichen Region wie ich, dann haben wir eine Gemeinsamkeit, dann verbindet uns etwas unter dem Dach der Türkei. Das spielt eine unglaublich wichtige Rolle für die Bestimmung der Identität. Was die Aleviten angeht, muss man wissen, die sind über Jahrhunderte hinweg schrecklich unterdrückt worden, verfolgt worden als Heretiker. Ihr Glaube galt als abfällig vom Islam. Insofern kommt da auch so eine Sehnsucht zum Tragen. Da ist einer von uns, der sich möglicherweise für unsere Rechte einsetzt. Ich bin keiner, setze mich trotzdem für ihre Rechte ein. Ich trage kein Kopftuch, wie man sieht, setze mich für die Rechte der Kopftuchträgerin ein. Ich bin keine Frau, wie man hört und sieht, setze mich aber für die Rechte von Frauen ein. Ich komme aus der türkischen, nicht-kurdischen Familie, setze mich für deren Rechte ein. Ich bin heterosexuell und glücklich verheiratet, setze mich für die Rechte von türkischen und kurdischen Schwulen und Lesben ein. Das ist etwas, was in der Türkei noch unüblich ist. Das heißt, man setzt sich eigentlich immer ein für die, deren Herkunft man teilt. Warum sollte man sich für Leute einsetzen, die nicht die eigene Herkunft haben? Das ist vielleicht der wichtigste Schritt der türkischen Demokratie, das zu lernen, dass man quasi Empathie empfindet für andere, die nicht so sind, wie man selber ist, aber das als Grundlage des eigenen demokratischen Verständnisses betrachtet.
Sie sagten es gerade, die alevitische Religion ist eine liberale Glaubensrichtung. Der Islam ist nicht immer gleich der Islam. Da gibt es große Unterschiede und da muss man auch gewaltig aufpassen.
Ja, es wäre jetzt auch schon wieder verkürzt, wenn wir sagen würden, die Aleviten, das sind die Liberalen und die anderen, das sind die Fundamentalisten und konservativ und reaktionären. Es gibt innerhalb von manchen alevitischen Familien eben, die aus einer feudalistischen Struktur kommen, aus dem Südosten kommen, gibt es nach wie vor eine schreckliche Tradition, dass wenn der Mann stirbt, die Frau den jüngsten Bruder heiraten muss, damit sie nicht quasi verwitwet lebt. Das hat nichts mit alevitischen Traditionen zu tun. Das ist eine Tradition, die eben dort in der Nomadengesellschaft überlebt hat. Und es gibt andere sunnitische Familien, die hochmodern sind, wo die Frau sehr selbstbewusst ist und ihren Mann selber aussucht, studiert etc. Also man kann es sich nicht so einfach machen. Die Türkei lohnt immer den zweiten Blick.
Und Sie selbst, würden Sie sich als säkularisierter, mit dem Islam aber doch noch entfernt verbundener Gläubiger bezeichnen?
Also ich betrachte das als Privatsache. Ich komme aus einer Familie, wo die Mutter eben auf eine gewisse Art religiös war, aber ihre eigene Form von Religiosität geprägt hat, indem sie eben zwar gebetet hat und im Fastmonat fastet, sie trägt aber kein Kopftuch, sie hat keine Pilgerfahrt nach Mekka gemacht, sie geht nicht in die Moschee, mein Vater auch nicht. Also die haben ihre individuelle Form von Islam und das ist in der Türkei eigentlich relativ weit verbreitet, dieser Volksislam. Das heißt, der Islam, der eine Mischung eingegangen ist mit anatolischen Traditionen und daraus ist eben was anderes, was Neues entstanden. Das ist auch mein Grund für die These, warum ich glaube, dass ein Fundamentalismus in der Türkei eigentlich keinen Träger hat in der Gesellschaft. Natürlich gibt es schreckliche Formen von Fundamentalismus in der Türkei und die Bevölkerungsmehrheit kann damit nichts anfangen.
Andere Glaubensrichtungen haben es in der Türkei nicht einfach. Sie schreiben das ehrlich und gar nicht beschönigend in Ihrem Buch, dass die Christen zum Beispiel in der Türkei keine uneingeschränkte Glaubensfreiheit haben.
Nicht nur die Christen, im Grunde alle haben keine uneingeschränkte Glaubensfreiheit. Wir haben vorher über die Aleviten geredet, die haben auch keine uneingeschränkte Glaubensfreiheit. Ihre alevitischen Cem-Häuser werden nach wie vor nicht als religiöse Gebäude anerkannt, sondern der Staat sagt nach wie vor, das eigentlich richtige Religionsgebäude für euch wäre die Moschee. Es steht dem Staat gar nicht zu, das den Aleviten zu erklären. Wenn für sie das Cem-Haus heilig ist, dann hat es für alle heilig zu sein. Und Ähnliches gilt natürlich für Kirchen, Synagogen, Tempel, Moscheen etc. Da muss der türkische Staat im Grunde den Säkularismus neu definieren im Sinne einer Äquidistanz oder Äquinähe zu allen Religionen. Es kann nicht eine Religion erster, zweiter Klasse geben. Der Versuch, das der türkischen Republik eine Einheitsnation zu schaffen, basierte quasi einerseits auf dem Türkentum und andererseits auf dem sunnitischen Islam. Und jetzt merkt man eben, damit kann man nicht im 21. Jahrhundert eine moderne Gesellschaft organisieren. Und man sieht an den Diskussionen in der Türkei um die Anerkennung der Kurden, um die Anerkennung der Aleviten, aber eben auch um die Frage Umgang mit den Christen und Umgang mit den dunklen Flecken der Vergangenheit, dass sich mit Tabus und mit Verboten eine solche Gesellschaft nicht mehr zusammenhalten lässt. Insofern gehört zum Teil zur türkischen Demokratisierung auch dazu, vollständige Gewährleistung von allen Rechten, die Christen und anderen Religionsgemeinschaften zustehen. Dazu gehört selbstverständlich das Recht, Kirchen zu pflegen, zu bauen, zu reparieren, neue zu bauen. Und wenn man hier sich das Recht rausnimmt zu missionieren, dann kann man es den Christen nicht verwehren.
Abschließende Frage: Mit Ihrem Buch über die Türkei wollen Sie Jugendliche erreichen. Haben Sie da schon Rückmeldungen bekommen von deutschen Jugendlichen oder auch von deutschen Jugendlichen türkischer Abstammung, Herkunft?
Ja, einige natürlich. Ich bin ja auch oft in den Schulen und da ist klar, eine Abendlesung, die geht ganz anders wie eine Lesung in der Schule. Das sind andere Geschichten, andere Fragen, andere Diskussionen. Es ist immer ein bisschen das Problem, wenn ein Politiker ein Buch schreibt, das natürlich auch politisch besprochen wird, ob er damit auch die Jugendlichen tatsächlich erreicht. Aber da, wo ich sie erreiche, über Schulen beispielsweise, gibt es sehr gutes Feedback. Ich merke, dass offensichtlich die Sprache, ich habe mich ja bemüht, eine eher verständliche Sprache zu nehmen und Geschichten zu nehmen, die halt auch ein bisschen was mit dem Alltag zu tun haben. Da gibt es einige Dinge, mit denen sich viele identifizieren können. Nehmen Sie beispielsweise das Thema mit den Namen. Jeder kennt mindestens einen in der Familie, auf den die Geschichten dazutreffen. Nehmen Sie das Thema falsches Geburtsdatum, falscher Name im Pass eingetragen. Auch jeder hat mindestens einen Onkel, eine Tante, einen Großvater, eine Großmutter, auf die das zutreffen. Und schon sind Sie mitten in der Diskussion.
Dankeschön, Cem Özdemir. Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen hat ein Jugendbuch über die Türkei geschrieben. Es heißt Die Türkei, Politik, Religion, Kultur. Das Buch ist bei Belz und Gilberg erschienen. Es hat 260 Seiten, zahlreiche Fotos und kostet 20 Euro. Das Buch gibt es auch als Hörbuch, gelesen von Cem Özdemir. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.